Auf diesem Erntedanktisch wird auch eine Spendenbox stehen. Und zwar hat Hiob. Hiob gehört zu Gemeinsam für Braunschweig, Hilfe für Obdachlose, wie auch das Nest dazu gehört. Und die ambulante Pflege und Schwesternherz, wo sich um Prostituierte gekümmert wird. Und Hiob hat auch eine besondere Aktion eben für den Winter geplant, sodass sie Schuhe und Schlafsäcke auch für die Obdachlosen zur Verfügung stellen möchten. Dafür wäre dann, wenn man nichts in Naturalien dabei hat, wäre auch die Möglichkeit oder da etwas in die Spendenbox für diesen Bereich zu tun. Außerdem gibt es viele Infos am Dienstag bei Gemeinde am Abend. Da möchte ich nochmal ganz herzlich zu einladen. Rudi hat es auch schon herzlich gemacht, aber wir waren gestern auf dem FBGG-Tag und auch in unserem Gemeindebund tut sich einiges und auch davon können wir und werden wir einiges berichten. Aber auch, was ihr vielleicht in den letzten beiden Mittwochsmail gemerkt habt, es tut sich im Moment sehr viel. Wir gehen auf Advent zu. Es wird einen Frauen-Adventskalender geben. Es wird wieder den dynamischen Adventsbasar geben. Auch da werden wir etwas sagen zu, wie wir das mit Hiob verquicken. Also seid ganz herzlich am Dienstag um 19.30 Uhr, wenn es möglich ist, hier dabei. So, alle, die heute zu spät gekommen sind, dürfen jetzt mitraten. Weil mein kleines Einstiegsquiz hat Rudi mir schon vorweggenommen. Aber vielleicht habt ihr auch nicht so gut aufgepasst. Das kam von Rudi. Also kleines Quiz zu Beginn. 1986. Also ich sage ein Wort und wem der passende Begriff dazu einfällt, der ruft ihn einfach laut hinein. Christoph nickt schon so wissend, also du darfst nichts sagen. 1986. Ja. WM Mexiko. Viertelfinale. Sieg über England. Argentinien. Diego Maradona. 1:0. Linke Hand. Jetzt dürfen alle was sagen. Okay, bei der Hand Gottes fällt natürlich allen älteren Fußballfans das Tor des Argentiniers Diego Maradona am 22. Juni 1986 beim 2:1 WM-Viertelfinale über England hat er das 1:0 erzielt mit der linken Hand. Also nicht mit dem Kopf oder Schulter oder irgendeinem anderen Teil, mit dem man Tore schießen darf. Es war tatsächlich seine linke Hand. Wie er später sagte, war es die Hand Gottes. Diego muss das jetzt selber mit Gott abmachen. Ich glaube, er ist im letzten Jahr verstorben. Er wurde wie ein Kult oder wird immer noch wie ein Kult verehrt in Argentinien. Aber das ist jetzt so seine Sache, die er mit Gott abmachen muss. Wir haben heute viel über die Hand Gottes auch schon gesungen in den Liedern. Was fällt mir so zum Thema Gottes Hände ein? Und vielleicht geht es euch auch so, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist das eigentlich, die Hand Gottes? Dabei scheint vieles so klar zu sein. He's got the whole world in his hand. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und weiter? Ja, auch mein Leben hält er in seiner Hand. Und ich weiß, dass Gottes rechte Hand den Sieg behält, zumindest sagt es Psalm 118. Ich weiß auch, dass mich nichts aus der Hand Gottes reißen kann. So verspricht es uns Jesus in Johannes 10. Und es gibt so viele Lieder und einige davon haben wir schon gesungen, die von der Hand Gottes sprechen. Ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Oder an deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. Oder souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Als ich darüber nachdachte, sagte ich mir, ja gut, und was dann? Auch wenn uns vieles so viel klar erscheint, lade ich euch heute Morgen ein, in dieser Predigt über Hände und speziell über Gottes Hände nachzudenken. Es soll so eine Art Meditation sein. Ein tiefes Nachdenken über Gott und seine Hände. Wir beginnen damit, dass wir wirklich einmal ein paar Augenblicke still werden. Und ich zeige euch gleich hier vorne einige Bibelverse über Gottes Hände und wir hören Musik dazu. Und ich lade euch ein, darüber nachzudenken, was das für euch heißt, was diese Verse dir ganz persönlich bedeuten. Jetzt schaut einmal ganz kurz in eure Hände. Meine Mama hat immer gesagt, Hände besehen gibt Streit. Ich sage, das ist Aberglaube. Also schaut in eure Hände und ihr seht darin ein M oder vielmehr zwei, wenn ihr zwei Hände habt. Also bei mir, ich habe so ein Dupuytren, das ist so eine Verknöcherung oder so eine, in den Sehnen, da ist da irgendwas nicht in Ordnung. Bei mir kann man es nicht mehr so ganz so gut erkennen, in der rechten Hand, in der rechten geht es noch, in der linken ist ein bisschen verschert. Aber dieses M und M, was wir da sehen, das haben die Lateiner damals früher so gedeutet, Memento Mori, Gedenke des Todes. Schon in unsere Hände, mit denen wir so viel machen, selbst diese Hände sollen uns erinnern, dass unsere leibliche Hülle vergänglich ist. Nun einige Momente der Stille mit den Versen. Gottes Hände, unsere Hände. Lass uns einfach damit beginnen, dass wir über das Wunderwerk der menschlichen Hand staunen. Dass unser Körper ein Kunstwerk, ein Wunderwerk ist, das ahnen wir ja immer wieder. Und zu diesem Wunderwerk gehören auch unsere Hände. In der Mediathek von Dreisat, in der Mediathek von Dreisat gibt es gerade einen Film oder einen Bericht, Unsere Hand, Geniestreich der Evolution. Also unsere Hand ist ein Geniestreich. Wem man das zuordnet, denken wir gleich noch drüber nach. 54 Knochen und etliche Muskeln befähigen uns zu Bewegung in 22 Richtungen. Das heißt, ein Viertel der Knochen des Menschen sind in den Händen. Unsere Hände sind als Greif- und Sinnesorgan hochsensibel und belegen die Hälfte der für die Motorik zur Verfügung stehenden Speicherkapazität unseres Gehirns. Hände können also mehr als 400.000 klitzekleine Bewegungen ausführen. Ex ungue leonem, an der Klaue erkennst du den Löwen. So sagt es ein lateinisches Sprichwort. Es meint, die Hände sagen Wesentliches über einen Menschen aus. Ein Freund von mir, der guckt immer auf die Schuhe, der sagt immer, was du für Schuhe trägst, das sagt etwas über dich aus. Aber dieses lateinische Sprichwort sagt etwas, dass du an der Klaue den Löwen erkennst und nicht an seinen Schuhen. Die können ja auch, sage ich mal, einfach teuer gekauft sein und drüber gezogen, aber da weiß man nicht so genau. Naja, okay. Unsere Hände sind so unterschiedlich und sie verraten uns viel über einen Menschen. Unsere Hände haben sogar eine eigene Sprache. Also Menschen, die taub sind oder die stumm sind, die kommunizieren, können mit den Händen kommunizieren. Aber auch Menschen, die reden und hören können, kommunizieren mit Händen. In unserer Kommunikation macht die Gestik und die Motorik und die Mimik ganz viel an dem aus, was wir eben rüberbringen können. Und die Hände spielen da eine große Rolle. Vieles ist an den Händen abzulesen. Manches verraten sie ungewollt durch ganz verschiedene Haltungen, die die Hände einnehmen können, eben Zurückhaltung oder Schüchternheit oder Verlegenheit oder Gelassenheit, Selbstbewusstsein oder Ruhe oder Unruhe. Hände können Lebensgeschichten und Lebensschicksale ausdrücken. Da sind raue, von schwerer Arbeit gekennzeichnete Hände, in denen man Furchen, Narben und Schwielen sieht oder auch spürt. Andere Hände erscheinen fast durchsichtig, zartgliedrig, fast zerbrechlich. Künstlerhände eines virtuosen Instrumentenspielers. Und unsere Hände können so viel. Sie können retten, sie können helfen, sie können winken, sie können Halt geben, sie können zupacken, sie können trösten, sie können verbinden, sie können anpacken, sie können formen, gestalten, anklagen, sich zur Faust ballen, quälen, verführen, wegstoßen, Blindenschrift abtasten, streicheln, segnen, ruhen, bewahren, sich zum Beten falten. Menschenhände sind ein Wunderwerk, ein Geniestreich Gottes, und ich glaube, wir können Gott jeden Tag dafür danken. Und auch dafür danken, dass wir diese Hände noch gebrauchen können. In unsere Sprache ist ganz viel von den Händen eingeflossen. Da gibt es den Handwerker. Oder wir behandeln irgendwas. Oder wir handeln. Das heißt, wir besiegeln etwas mit einem Handschlag. Oder wir legen Hand an. Oder wir erfassen etwas. Oder wir bekommen etwas in den Griff. Wir begreifen. Oder wir greifen an. Oder wir ergreifen. Oder wir machen uns die Finger schmutzig. Und. Menschenhände. Und dann sind da Gottes Hände. Und wenn schon die Menschenhand so ein Wunderwerk ist, so ist Gottes Hand es noch viel mehr. Hier redet die Bibel, aber auch wir, wenn wir darüber reden, über Gott, anthropomorph. Ich glaube, habe ich schon mal erklärt, Anthropos ist der Mensch, Morphä ist die Gestalt, also in Gestalt eines Menschen reden wir, wenn wir über Gottes Hände sprechen. Vielleicht nicht ganz unberechtigt, weil wir sind ja das Ebenbild Gottes. Oder er hat uns zu seinem Bilde gemacht und wir wachsen in dieses Ebenbild hinein. Gottes Hand hat Himmel und Erde erschaffen und mit seiner Hand regiert er ihren Lauf. In Jesaja 48, Vers 13 heißt es, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Gottes Hände haben im Garten Eden den Menschen geformt und ihn zu einem seiner Wunderwerke der Schöpfung gemacht. Gott hält die Welt in seiner Hand. Er hat sie nicht nur erschaffen, nein, seine Hand sorgt dafür, dass sie bis zum heutigen Tag funktioniert und nicht aus dem Ruder läuft, auch wenn es an einer Stelle mal ganz viele Meteoriteneinschläge gegeben hat. Die Erde dreht sich weiter im rechten Winkel, also nicht im rechten Winkel, sondern in dem richtigen Winkel von 4 Grad, so dass die Gezeiten und alles seinen runden Bestand hat, dass es rund läuft. Gott hat mit seiner mächtigen Hand auch das Volk Israel aus Ägypten geführt. In seiner Hand, so sagt es uns die Bibel, in seiner Hand stehen Kraft und Macht. David kommt einmal zu dem Schluss, dass es weitaus besser ist, in die Hand Gottes zu fallen, als den Menschenhänden ausgeliefert zu sein. Und dann kennt die Bibel noch diese wunderbaren Verse aus Jesaja 49, Vers 13 bis 16, die ich uns gleich lesen möchte. Und die für mich die wohl eindrücklichsten Verse sind, wenn ich über Gottes Hände nachdenke. Jesaja 49, ich lese ab Vers 13. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Und Jesaja sagt diese Worte als prophetische Worte, indem er dem Volk Israel, das noch bevor es in die babylonische Gefangenschaft hinweggeführt wurde, bereits das Erbarmen Gottes und sogar die gnädige Rückkehr voraus. Er verheißt sie ihnen. Jesaja sieht voraus, was viele Jahre später kommen wird. Gott wird die Leidenszeit seines Volkes beenden. Befreiung und Rückkehr stehen bevor. Gott wird sein Volk mit starker Hand leiten und führen und versorgen wie ein guter Hirte. Darum sind in Vers 13 Loblieder angesagt. Doch kaum hat der Prophet Himmel und Erde zum Jubel aufgerufen, da wird schon eine handfeste Klage laut. Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Israel klagt. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Er hat sich entfernt. Er hat uns schutzlos zurückgelassen wie ein schlechter Hirte, der seine Herde im Stich lässt. Nun sind wir uns ganz selbst überlassen. Gott kümmerte sich pausenlos um sein Volk, aber Israel merkte es, spürte es nicht. Und deshalb dieser Ausdruck tiefster Resignation und Mutlosigkeit. Können wir uns da vielleicht wiederfinden? So geht es uns doch auch oft. Bis auf den heutigen Tag gibt es Menschen, die zwar um die Existenz Gottes wissen, aber sie können an Gottes Zusagen nicht mehr glauben. Sie sagen, für mich gelten sie nicht. Gott hat mich verlassen. Schuld, Krankheit, Leid, Not, Enttäuschung können Meilensteine auf dem Weg in die Tiefe sein. Meilensteine, die uns die Hoffnung nehmen, die uns lähmen, die uns mutlos machen. Anfechtung steht bis zum heutigen Tag oft, entsteht bis zum heutigen Tag oft durch die Unsichtbarkeit und die Verborgenheit Gottes. Anfechtung entsteht bis zum heutigen Tag oft durch die Unsichtbarkeit und die Verborgenheit Gottes. Worin erlebst du heute deine Anfechtung? Mittendrin in dieser Anfechtung dann dieses starke Zeichen der Treue Gottes. Wie behutsam Gott mit seinem entmutigten Volk umgeht. Wie sorgsam, wie liebevoll, wie zärtlich reagiert Gott auf die Klage seines Volkes. Und hier finden wir keine Vorwürfe, keinen Tadel und auch keine Aufmunterungsparolen. Auch wenn du immer wieder denkst, Gott hat mich wohl doch verlassen. So gilt doch, Gott will und wird deiner nicht vergessen und er besiegelt dieses Versprechen mit einem handfesten Zeichen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Dieses Grundwort, was da gebraucht wird, heißt eingraben, einritzen, schriftlich festlegen. Gott hat sich ein für alle Mal festgelegt, den Seinen treu zu bleiben. Gottes geliebte Kinder sind wie Handlinien, unauslöschlich in seine Hände gezeichnet, festgehalten vor seinen Augen. So wichtig und wertvoll sind wir ihm. Gott sagt zu dir und auch zu mir, ich binde mich an dich. Das Versprechen meiner Treue gilt für alle Zeiten. Ich habe deinen Namen in meine Hände gezeichnet. An dieser Stelle sollten wir kurz stehen bleiben. Wer will mir hier nahe kommen? Seht ihr sie? Komm, geh. Wir wollen kurz stehen bleiben. Da dürfen wir nicht einfach so schnell drüber weggehen. Das müssen wir wirklich fassen. Sozusagen ergreifen für unser Leben. Gott wird dich nicht vergessen. Nie. Festhalten. Du und dein ganzes Leben, ihr steht Gott vor Augen. Immer. Da müssen wir gar nicht begreifen, wie Gott das tut. Es ist einfach so. Und das dürfen wir auch nicht, da dürfen wir auch nicht auf unsere Gefühle achten, die uns manchmal vermitteln, hey, Gott hat dich vergessen. Es ist nicht so. Gott hat dich noch nie vergessen und er wird dich niemals vergessen. Hast du Angst vor der Schule? Gott wird dich nicht vergessen. Dein Name steht auf seinem Spickzettel. Gehst du gerade durch eine Zeit der Krankheit und Schwäche? Ist dein Körper zurzeit nicht das Wunderwerk, wie du es dir gerne wünschst? Gott hat dich nicht vergessen. Stehst du morgen wieder an deinem Arbeitsplatz und weißt nicht recht, was die Zukunft bringt, denn heute verändert sich ja gerade so viel. Nichts ist mehr sicher, nichts ist mehr verlässlich. Gott wird dich an dem Platz, an dem du stehst, nicht vergessen. Und Gott wird auch uns als Gemeinde nicht aus den Augen lassen. Ihr habt, als ihr reingekommen seid, eine Karte bekommen. Diese Karte ist ein Abdruck eines Gemäldes von Sieger Köder, einem katholischen Künstler. Und es hängt schon seit Jahren mit diesem Bild bei uns oben im Konferenzraum. Es heißt, in Gottes Händen. Unsere Enkeltochter ist völlig begeistert von diesem Bild. Allein wenn wir auf dem Balkon stehen und die Tür zu ist, sagt sie immer, da, 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 da. Dann müssen wir die Tür aufmachen und in den Konferenzraum gehen und dann steht sie wie gebannt davor, da, da, da. Und jedes Mal, wenn wir auf den Balkon gehen, ich bin begeistert von meiner Enkeltochter, aber auch von diesem Bild, von dem, was es ausdrückt, in Gottes Händen zu sein, etwas was wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Was bringt mir dieses Nicht-Vergessen-Sein bei Gott? Zuerst einmal Gelassenheit, Mut, tiefe Geborgenheit. Dann aber auch eine Leichtigkeit oder eine Unbeschwertheit. Und dies alles kann das für mein Leben, für unser Leben bedeuten. He got the whole world in his hand and he's got you and me in his hand. Er hat dich und mich in seiner Hand. Gott hat gezeichnete Hände, dein Leben ist eingegraben in Gottes Hand. Was macht es dann, wenn ich vieles in meinem Leben vielleicht nicht begreifen kann, nicht erfassen kann, nicht erfassen will? Hauptsache ist doch, dass er mich ergriffen hat und dass ich in seiner Hand geborgen bin. Damit ist Gott zugleich gezeichnet von seinem Volk. Immer klarer erscheint hier das Bild des leidenden Gottesknechts, das Jesaja nur wenige Kapitel später uns vor Augen stellt in Jesaja 51 und 52. Da sehe ich sie vor mir, die am Kreuz durchbohrten Hände. Die Hände, die der Auferstandene seinen Jüngern zeigt, damit sie erkennen, hier wird Gottes Liebe greifbar. Nie wird er sich von mir abwenden. Dafür sind seine gezeichneten Hände der Garant, die Garantie. Jesu Hände sind auch gezeichnet von meiner Schuld und meinem Versagen. Und so ist es Gott, der sich die Seinen in die Hände zeichnet. So ist Jesus, der verspricht, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Bodil Schwing hat es so ausgedrückt, er sagt, es tut gut und macht still, wenn man sich ganz in Gottes Hand gibt. Es ist gut und macht still, wenn man sich ganz in Gottes Hand gibt. Eigentlich könnte man an dieser Stelle Schluss machen. Aber irgendwie denke ich, Gottes Hände haben etwas mit meinen Händen zu tun. Und so habe ich noch einen kleinen dritten Punkt, tätige Hände. Im Neuen Testament gibt es eine wunderbare Heilungsgeschichte. Da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand, also vertrockneten Hand. So beschreibt ihn Luther in seiner Übersetzung. Die Hand dieses Mannes war krank, war unbrauchbar, vielleicht durch Gicht, vielleicht durch eine Lähmung, vielleicht durch einen Unfall. Und die Evangelien berichten, dass dieser Mann an einem Sabbat zu Jesus in die Synagoge gebracht wurde. Und die Pharisäer wollten sehen, ob Jesus auch am Sabbat heilt. Und Jesus tut es, weil er der Überzeugung ist, dass man am Sabbat Gutes tun darf. Ja, sogar soll. Und zu diesem Mann mit der verdorrten Hand sagt Jesus, strecke sie aus. Und die Hand dieses Mannes wurde wieder gesund und brauchbar. Wir dürfen uns einerseits wirklich in Gottes guter Hand wissen und uns in Gottes gute Hände fallen lassen. Aber ich will dabei nicht stehen bleiben. Jesus will unsere oft so gelähmten Hände anrühren und sie brauchbar machen, sie tätig machen. Er will, dass wir unsere Lähmungen überwinden. Im Psalm 18, Vers 35 heißt es, er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Und in Hebräer 12 im Neuen Testament steht, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus dir, aber auch uns als Gemeinde, die Hände und die Füße stärken will, um Gutes zu tun, um Gutes zu bewirken, um Gutes zu bewegen. Noch ist es zu früh, dass wir die Hände in den Schoß legen, denn es gibt noch so viel zu tun. Da gibt es eine Kranke, die wartet auf unsere helfenden Hände. Da gibt es einen Traurigen, der wartet auf unsere tröstenden Hände. Da gibt es suchende Menschen, die nur darauf warten, dass sie an der Hand eines anderen Menschen ein Stück Weges gehen können. Da gibt es fragende Menschen, denen wir mit unseren Händen den Weg weisen können. Aber da gibt es auch träge Menschen, die wir mit unseren Händen aufrütteln können, die aufrüttelnde Hände gebrauchen. Da braucht Jesus deine Hände, die einfach an der einen oder anderen Stelle mit anpacken. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. So banal dieser Satz klingt und so volkstümlich er immer wieder zitiert wird, er drückt ein Stück Wahrheit aus, weil es Gott gefällt, durch dich auf dieser seiner Welt zu handeln. Wir wollen darauf achten, dass unsere Hände nicht verdorrt sind. Wir wollen unsere Hände ausstrecken nach Jesus und dass er sie füllt, damit hier in unserer Stadt etwas geschieht. Hier in Braunschweig, in deinem Heimatdorf, in deiner Heimatstadt. Wir wollen darum beten, dass er unsere Hände füllt, damit diese gefüllten Hände wir anderen reichen können. Vater im Himmel, danke, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Dass wir an deiner Hand sogar fallen dürfen, weil wir wissen, dass du uns wieder aufrichtest. Herr, und wir wollen nie vergessen, dass du uns nicht loslässt. Dass du uns nicht preisgibst, sondern dass du uns umfängst, auffängst. Dass du da bist und unsere Hände füllst, unsere Herzen füllst, damit wir aus den nehmenden Händen gebende Hände werden lassen. Dass es immer dieses Wechselspiel gibt zwischen Nehmen und Geben, Geben und Nehmen und Geben. Herr, danke dafür, dass du uns gebrauchen willst, in dieser Welt, die tätige Hände so nötig hat. Danke, dass du uns darin adelst. Amen.